Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Ein Bekannter von mir, der trifft immer die richtigen Entscheidungen. Immer. Auch wenn er die falschen Entscheidungen trifft, dann war das eine richtige Entscheidung. Und der hat mal eine Reise, die der gemacht hat, so zusammengefasst. Also die Reise, die war die Erfahrung wert. Ich würde die auch anderen Leuten empfehlen, die mal zu machen. Aber ich würde jetzt nicht nochmal dahin fahren. Das hat mich jetzt nicht angesprochen, dass ich zum nächsten Flugschalter bin und auch diese Reise machen wollte. Aber so ist das eben. Das klang für mich wie ein Griff ins Klo. Also nicht erholsam, auch nicht abenteuerreich oder sonst was. Der Predigttext heute, der spricht nicht von einem Griff ins Klo. Ganz im Gegenteil. Der Predigttext, der erzählt von einer Erfolgsstory. Also Gott sei Dank hat sich diese Erfolgsgeschichte schon millionenfach wiederholt und sind Worte, die Menschen auf der ganzen Welt über die Jahrhunderte verteilt haben sagen können. Und zwar sind das Worte von einem Menschen, der zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen ist. Also ich lese den gleich vor, da spricht jemand mit Gott und dann ist natürlich schon klar, gut, wer mit Gott spricht, der glaubt. Natürlich. Nur, dass bei unserem Text die Umkehr so sehr im Vordergrund steht, oder sagen wir besser im Hintergrund, also so im Rückspiegel. Man muss wissen, dass da jemand umgekehrt ist, wenn man die folgenden Worte liest und betet. Sonst weiß man gar nicht, was da so einen starken Eindruck auf den Menschen gemacht hat. Was war das, was so einen starken Eindruck auf den gemacht hat? Ja, es war... Worte finden wird jetzt schwierig. Gottes Liebe oder seine Gnade, seine Güte, seine Herrlichkeit. Am schönsten und am besten lässt sich es aber zusammenfassen mit Gottes Heiligkeit. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen und ist uns trotzdem noch unendlich überlegen. Der Einzige, bei dem der Satz Macht korrumpiert nicht stimmt, ist Gott. Nur Gott wird von seiner unendlichen Machtfülle nicht korrumpiert. Gott nutzt seine Macht, um dir in Liebe Freiheit zu schenken. Und wenn du die frohe Botschaft hörst und sie anwendest auf dich, dann erfährst du diese Freiheit. Also nicht, wenn du nur verstehst, was das bedeutet, sondern wenn du darauf vertraust, dass das stimmt und danach dann handelst. Dann nimmst du diese Freiheit, die Gott dir schenkt, wahr. Also wenn du zum ersten Mal umkehrst oder zum zweiten Mal umkehrst oder zum dritten Mal umkehrst. Zwei Momente, die man dabei unterscheiden kann, aber nicht voneinander trennen kann, möchte ich kurz beschreiben. Einmal der Moment der Entscheidung. Also die Entscheidung, die dann auch in die Tat umgesetzt wird, ab sofort Gutes zu tun, Schlechtes zu lassen und das Leben mit Jesus leben zu wollen. Also ein Wendepunkt lässt dich Freiheit erfahren, die Freiheit der Kinder Gottes. Und dann zum anderen neben dieser Entscheidung die Kraft, die du für diese Entscheidung brauchst. Die kommt, wie sollte es anders sein, von Gott. Denn es geht ja nicht nur darum, dass du deine eigene Willenskraft zur Schau stellst oder die beweisen musst. Es geht darum, dass dein Wille gestärkt wird, indem du Gottes Sicht auf die Sünde teilst. Dass du das erkennst, was Sünde wirklich ist. Und das ist natürlich mehr als ein genervtes Ja, Gott, du hast recht, war falsch. Das bedeutet ja nichts und ändert ja auch nichts. Gottes Sicht zu erkennen heißt auch nicht, dass du dich selber beschimpfst oder dich selber verachtest, denn auf diesem Wege wirst du ja nicht an der Freude und an der Freiheit der Kinder Gottes teilhaben können, so wie wir gleich von der Freude lesen, aus unserem Predigttext. Ich lese jetzt aus Jesaja 12. Zu der Zeit wirst du sagen, ich danke dir, Herr, dass du zornig gewesen bist über mich und dein Zorn sich gewendet hat und du mich tröstest. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Psalm und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen und ihr werdet sagen zu der Zeit, danket dem Herrn, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern sein Tun. Lobpreis. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Landen. Jauchzet und rühme, du Tochter Zion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Also zu der Zeit, wirst du sagen, zu der Zeit, wo du umgekehrt bist. Ja, wenn du wieder zum Glauben gefunden hast. Und wo ist hier von der Umkehr die Rede? Ja, natürlich darin, dass der Beter sagen kann, danke, dass du zornig warst. Also, dass du zu Recht zornig warst. Also ein Danke, dass du zu Unrecht zornig warst, würde ja gar keinen Sinn ergeben und vermutlich den Zorn eher noch steigern, als dass er dann vorbei ist. Der Beter stimmt Gott zu. Er hat eingesehen, das und was er falsch gemacht hat und ist dankbar für die Korrektur und die Kritik. Ist das nicht was Besonderes, dass man Gott für seinen Zorn danken kann? Ganz so wie für das tägliche Brot, für schöne Dinge und für Menschen, die man lieb hat. Du kannst das mal ausprobieren, vielleicht bei Menschen, die heute nicht im Gottesdienst waren und vor dem Essen ein Gebet sprechen, das ungefähr so geht. Danke Gott für das leckere Essen und dass ich es mit Menschen essen darf, die ich lieb habe und dass du zornig auf mich gewesen bist. Es wird dich wahrscheinlich etwas schocken. Aber ist das was Gutes, wenn Gott zornig ist? Ja, natürlich. Eben habe ich ja von der Herrlichkeit und von der Heiligkeit Gottes gesprochen und davon, dass Gott uns, obwohl er uns nach seinem Ebenbild erschaffen hat, unendlich überlegen ist. Also Gottes Eigenschaften, seine Charaktereigenschaften, seine Art nennt man auch Vollkommenheiten. Das sind Gottes Vollkommenheiten. Seine Treue ist vollkommen. Also Gott ist nicht relativ treu, sondern vollkommen treu. Und Gott ist nicht so richtig, wirklich sehr barmherzig. Er ist vollkommen barmherzig. Da fehlt nichts, aber auch überhaupt gar nichts dran. Wenn er etwas mehr barmherzig wäre, dann wäre das nicht gut. Und wäre er weniger barmherzig, dann wäre das schlecht. Er ist vollkommen barmherzig, so wie er ist, perfekt. Und so ist das auch mit seinem Zorn. Sein Zorn ist willkommen, vollkommen. Wenn Gott zornig ist, dann ist er es zu Recht, auch in der korrekten Zeitdauer. Genauso lang, wie es sein soll und genauso richtig in der Intensität. Wäre Gott noch zorniger, dann wäre das schlimm. Und wäre er weniger zornig, dann wäre das schrecklich. Und das alles finden wir in unserem Kapitel, das ich eben gelesen habe, von unserem Bekehrten, der sich Gott anvertraut, obwohl er vorher Gottes Feind war. Und dein Zorn hat sich gewendet und du tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht. Wie gut zu wissen, dass man bei Gott sicher ist, auch wenn der zornig war. Wie gut zu wissen, dass Gott einen tröstet, auch wenn man was verbockt hat. Also weder ist sein Zorn dafür da, dass du dich ohne Ende fürchtest, noch dass du anfängst, Selbsthass zu kultivieren, denn dann kannst du dich ja gar nicht trösten lassen, und sagen, ich bin sicher. Und dann lobt der Beter Gott und preist seinen Namen und seine Herrlichkeit und freut sich darüber, dass Gott wunderbar ist. Aber es geht eben auch nicht zu behaupten, alle Taten und Eigenschaften, Entscheidungen, die man so getroffen hat, wären eben in Ordnung gewesen und eigentlich gut. Und es gibt gute Gründe, warum hier oder da man mal eine schlechte Entscheidung gegriffen hat. Es hilft zuzugeben, dass ab und zu mal eine Entscheidung ein Griff ins Klo war. Das sagen zu können, ist die befreiende Botschaft, weil Gott vergibt. Wie sieht Gott die Sünde? Er zürnt ihr. Also Gottes Zorn liegt auf der Sünde. Jetzt kann man natürlich sagen, warum ist das denn schon wieder so emotional? Warum kann er denn nicht einfach rein sachlich festhalten, dass es bessere Optionen gibt, als zu sündigen? Ja, weil die Sünde vernichtet und zerstört, was Gott aufbaut. Das Einzige, was von der vollen Entfaltung des Reiches Gottes im Wege steht, das ist nicht etwa schlechtes WLAN oder teures Benzin, sondern einzig und allein die Sünde. Und wenn das Gottes Sicht auf die Sünde ist, dass Gott nichts und niemanden in seine eigene Nähe lassen will, was sündig ist, dann solltest du wissen, dass die schlimm ist. Also wenn du verstehst, wie schlimm die Sünde ist, dann wirst du Gottes Sicht teilen. Dann wirst du auch wütend sein über die Zerstörung, die sie anrichtet. ob du nun Opfer warst oder Täter bist. Also wo schöne Beziehungen die Zukunft gehabt hätten, durch Lügen, Intrigen zerstört werden, Freundschaften, Familien oder Liebespaare auseinandergebracht werden durch Lieblosigkeiten oder Vertrauensbruch, durch falsche, leere Versprechungen, durch die Angst, was zu verpassen oder was auch immer. Oder wo Gelder durch Korruption oder Raub oder durch Gott weiß was noch, es gibt so viele Möglichkeiten, einfach verschwinden und in Luft auflösen, anstatt dass sie da ankommen, wo sie Gutes hätten bewirken können. Oder wo Menschen so schwer in ihrer Liebesfähigkeit verletzt werden, in ihrer Fähigkeit zu vertrauen, durch derbe Enttäuschung, Mobbing und Gewalt und was weiß ich was. Da würdest du auch wütend werden, wenn du begreifst, welches Ausmaß dahinter steht. Und ja, die Sünde benutzt Menschen, aber eben nicht als Marionetten, sondern indem sie uns in Versuchung führt, verführt, indem sie verlockt und attraktiv wirkt. Aber wir Menschen sie dann wählen, was schlecht ist, anstatt was gut ist, und das, was gut geschaffen wurde, zerstören oder beschädigen. Wenn dich solche Situationen wütend machen, dann teilst du Gottes Sicht auf die Sünde. Dann siehst du die Sünde, wie sie ist, als schlechtester Berater, den du haben kannst, als schlimmsten Freund, als schrecklichsten Verbündeten aller Zeiten. So musst du die Sünde einschätzen, damit du ihr den Rücken kehrst, damit du Jesus nachfolgst und Gott bekennst und dass du weißt, dass er dann zu Recht zornig war, bevor du umgekehrt bist, bevor du dich zu Gottes Werkzeug gemacht hast und nicht mehr in den Dienst der Sünde gestellt hast und am Reich Gottes mitbaust. Ich möchte noch einen Gedanken dir mitgeben. Warum der Zorn Gottes in der Bibel wichtig ist, warum er bei Gott nicht fehlen darf, warum er zu seinen Vollkommenheiten gehört und zum Glauben. Das Leben mit Gott ist eine Beziehung. Der Glaube ist eine Beziehung. Und eine Beziehung muss man erleben, und Gott weiß, auch erleiden. Das gilt für Gott und ebenso für sein Volk. So wie die Bibel Gott beschreibt, beschreibt sie ihn als Gott, der auch an seinem Volk leidet, nicht nur mit seinem Volk. Die Bibel erzählt immer wieder davon, wie das Volk Gottes Gott etwas schuldig bleibt. Das Vertrauen, dass es sich auf Irrwege begebt oder dass es mit Götzen liebäugelt. Und Gott immer wieder darum ringt, das Volk zurückzugewinnen durch all diese Enttäuschung hindurch. Bei aller Freude und Liebe, die die füreinander haben, gehört zu einer lebendigen Beziehung Leidenschaft hinzu und damit auch das Erleiden. Ganz anders wäre das, wenn es keinem der Partner ernst wäre mit der Beziehung. Schon beim ersten Anzeichen von einem Widerstand würde man doch einfach getrennte Wege gehen. Also statt leidenschaftlichem Zorn gäbe es dann kalte Gleichgültigkeit. Oder auch, und das wäre keine ehrliche und leidenschaftliche Beziehung, man könnte ja Konflikte einfach verbieten und stattdessen strenge Harmonie verordnen. Also Streit, Konflikte und Zorn wären dann tabu. Und das ist bestimmt eine Möglichkeit, wie man Zeit miteinander verbringen kann, aber wohl kaum, wie man sich auf die Ewigkeit vorbereiten kann. Weder hat Gott Freude am Streit, noch will er ihn um jeden Preis vermeiden. Gottes Ziel ist es, in einer ehrlichen und liebevollen und leidenschaftlichen Beziehung mit seinem Volk zu leben. Noch am Zorn hat unser Beter Gottes Liebe erkannt. Eine Liebe, die die Beziehung zum Volk nicht verloren geben will. An diesem Zorn hat er die Barmherzigkeit Gottes erkannt und wie er zur Umkehr ruft, wie er zu sich ruft, anstatt in Gleichgültigkeit einfach verloren zu geben, was gerade mal nicht funktioniert. Gott ist treu, er liebt leidenschaftlich und dafür bittet und betet unser umgekehrter Mensch. Wir finden den Gedanken dieser Treue wieder, auch im zweiten Brief an Timotheus, wo er von Gottes Treue schreibt. Ich lese den Vers und beende damit die Predigt. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Sind wir untreu, so bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen.